Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Heute wollen wir Longevity mal von einer etwas anderen Seite angehen. Denn wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns wissen längst, was für sie gesund wäre. Mehr schlafen, mehr bewegen, weniger Stress, besser essen. Und trotzdem scheitert es oft im Alltag. Vielleicht liegt das Problem also gar nicht am Wissen, sondern daran, wie wir es in unser echtes Leben integrieren. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie schafft man es, Longevity nicht nur zu verstehen, sondern wirklich zu leben? Und zwar so, dass es langfristig funktioniert. Und dafür habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, die sich genau damit beschäftigt.
Experte der Woche.
Ich habe heute Christine Zeller bei mir. Sie ist Mitgründerin und CEO der Female Empowerment Company Uya, welche sie 2018 zusammen mit Dr. Kathi Ernst gegründet hat. Kathi war übrigens hier auch schon in Folge 24, also ganz zu Anfang zu Gast, also quasi vor genau 100 Folgen. Mit Kathi zusammen ist Christine auch Co-Host des erfolgreichen Podcasts Lifestyle of Longevity. Christine ist also die perfekte Expertin für meine Fragen heute. Christine, hallo, schön, dass du da bist und dass wir uns heute unterhalten können.
Guten Morgen, ich freue mich.
Ich steige direkt mit dir ein in ein Thema, was dich ja beschäftigt, der Lifestyle of Longevity, wie auch euer Podcast heißt, den du ja mit Kathi Ernst hast. Es ist ja so, dass viele Menschen wissen, was gesund wäre, setzen es aber nicht um. Ja, was ist denn aus deiner Sicht der häufigste Denkfehler, was Menschen davon abhält, quasi so ein Longevity-Lifestyle, also ein längeres, gesünderes Leben als Ziel zu definieren und dann das aber wirklich in den Alltag zu integrieren?
Ja, da sprichst du einen interessanten Punkt an, denn tatsächlich ist es ja so, dass wenn man so den Medien folgt, dann könnte man ja auch den Eindruck gewinnen, dass man vielleicht gar nicht diesen komplizierten Umweg über einen Lifestyle gehen muss, also über eine Verhaltensänderung. Denn man liest ja überall, ne, mit GLP-1, also auch vielleicht bekannt unter der Abnehmspritze, dass es damit ja jetzt auch möglich ist, ne, nicht nur abzunehmen, sondern da gibt es ja auch viele andere Benefits, die davon vermutet werden für die Herz-Kreislauf-Gesundheit und so weiter, wo man sich dann denkt, vielleicht sind wir in so einem Zeitalter angekommen, wo ich gar nicht mehr jeden Tag Sport machen muss, ne, oder mühsam auf meine gesunde Ernährung achten muss und so weiter. Aber das ist leider ein Trugschluss und leider einer, der, finde ich, auch oft so ein bisschen falsch verstanden wird, wenn man sich das Longevity-Umfeld so anschaut. Weil ich war erst jüngst in einer größeren Fernsehdokumentation, wo ich mehrere Tage begleitet wurde von einem Kamerateam. Mhm. Und wo mir sozusagen einer der wichtigsten Anliegen war, dass eben der Punkt, der bei Longevity wirklich am besten erforscht ist, eben genau diese Lifestyle-Maßnahmen sind. Ja, also das ist das, wo wir echt schon so viel drüber wissen, wie gut die sind eben für Longevity. Im Gegensatz zu eben vielen verschiedenen anderen, weiß ich nicht, manchmal auch so Biohacker-Treatments, die man für viel Geld, ne, kaufen kann, oder Supplements, wo einfach ganz viele Sachen noch nicht erforscht sind. Und daher ist mir total wichtig, dass eben der Fokus, ich würde fast sagen, schon wieder zurückgeführt wird auf die Lifestyle-Maßnahmen. Ja, weil das ist das, was wir wissen. Das ist das, was wirklich was bringt. Und selbst wenn es natürlich wahr ist, dass diese Abnehmspritze, ne, tolle Potenziale bietet, ich bin überhaupt kein Gegner, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das kann für viele Menschen auch ein super Einstieg sein, eben in gesündere Lifestyle-Maßnahmen. Aber es ist eben kein Ersatz. Ja, sonst wirst du einfach dein Leben lang diese Abnehmspritze nehmen müssen, was dann auch vielleicht mit Kosten verbunden ist, was sich auch nicht jeder leisten kann. In Deutschland kriegt man die auch gar nicht so einfach. Also, ne, diese Lifestyle-Maßnahmen ist auf jeden Fall das, was das Wichtigste ist, am besten erforscht ist und wo es sich immer lohnt, da reinzusteigen.
Wir haben ja kein Erkenntnisproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Warum ist das so? Was meinst du?
Ja, natürlich hat das ganz viel damit zu tun, dass es ein Zeitproblem gibt. Ja, also gerade bei unserem Podcast sind hauptsächlich weibliche Hörerinnen und da ist das Problem natürlich noch viel, viel stärker ausgeprägt als bei Männern, weil eben Frauen auch zumindest statistisch gesehen den größeren Teil der Care-Arbeit übernehmen und dementsprechend noch weniger Zeit am Tag zur Verfügung haben, die sie eben in verschiedene Lifestyle-Interventionen investieren müssen. Ja, aber auch bei Männern ist einfach Zeit einer der größten Faktoren. Und da muss man ja sagen, das ist so. Ja, also ich glaube, das kann man ja nicht wegargumentieren. Aber unser gesamter Podcast richtet sich eigentlich auf dieses Problem aus. Ja, unser gesamter Podcast überlegt sich eigentlich, wie kannst du eben mit wenig Zeit in der Woche trotzdem das Maximale für deine Gesundheit rausholen? Und das bedeutet nicht, dass man jeden Tag stundenlang irgendwas machen muss, ja, sondern es gibt eben kleine Interventionen, die einfach trotzdem einen riesigen Vorteil haben. Und es ist eben jede kleine Sache, die man macht, natürlich auch besser, als einfach gar nichts zu machen, ja. Hm. Und bei dem vielleicht noch ein zweiter Aspekt, abgesehen von dem Zeitaspekt, ist ja oft auch der Vorwurf in die Longevity-Szene, dass das nur was ist für reiche Menschen, ja, also dass man dementsprechend sehr viel Geld braucht, abgesehen von der Zeit, um das wirklich machen zu können. Und das ist definitiv nicht so, ja. Also da kann man wirklich auch mit einem ganz, ganz kleinen Budget einfach super viel machen. Denn das, was einem eben oft für Longevity verkauft wird, hatte ich ja eingangs auch schon erwähnt, diese ganzen, ne, Supplements und teuren Treatments und so weiter, das ist alles noch überhaupt nicht erforscht, wie viel das wirklich überhaupt bringt. Und die Sachen, ne, wie sich ausreichend zu bewegen, gesund zu essen und so weiter, kann man auch mit einem kleinen Geldbeutel hinkriegen.
Mhm. Gibt es denn aus deiner Sicht so ein, gemäß Pareto, so ein 80-20, also 20% Umsetzung der Maßnahmen bringen mir 80% Effekt? Und falls ja, welche wären das?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ja, also zum Beispiel das Thema Supplements. Mhm. Das sind auf jeden Fall so die letzten, weiß nicht, 5% vielleicht. Vielleicht sind es auch nur die letzten 3 oder 2%. Mhm. Ja, also das ist so ein ganz klassischer Fall von, das kann man machen und das macht auch in bestimmten Mangelsituationen super viel Sinn, dass man das macht, ja, wenn man vorher eben das auch im Blut festgestellt hat. Aber ist einfach ein totales Thema von, das kannst du eigentlich erstmal außen vor lassen. Kümmere dich erstmal um die Sachen, die wirklich was bringen. Und da sprechen wir ja in der Longevity-Schule von diesen berühmten 4 Säulen. Ja, das ist einmal Ernährung, dann ist es Bewegung, Erholung und emotionale Gesundheit. Und für alle 4 gibt es quasi so 1 oder 2 wirklich zentrale Sachen, die einen totalen sozusagen Schub bringen. Und ich glaube, die meisten davon haben die Zuhörenden auch schon gehört, ne? Also zum Beispiel das Thema Protein, dass das super relevant ist bei Ernährung oder dass ein ausreichender Schlaf gut ist bei Recovery. Daher können wir gerne auch noch näher darauf eingehen, wenn du möchtest. Aber ich habe vielleicht mal so ein paar dabei, die vielleicht nicht so obvious sind und wo die Leute vielleicht noch nicht so 100.000 Mal schon was davon gehört haben, was aber trotzdem einen total großen Effekt hat. Mhm. Und zwar fange ich vielleicht mal an bei dem Thema Recovery, also Erholung, wo das zentrale Element der Schlaf ist. Und das hat man jetzt schon mal gehört, ne, dass man gut schlafen soll und ausreichend schlafen soll. Ne, so 7 bis 8 Stunden sind ja da ganz zentral. Aber was Menschen vielleicht noch nicht gehört haben, ist, dass ein guter Schlaf schon am Morgen beginnt. Mhm. Und zwar ist es so, dass tatsächlich 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten Tageslicht am Morgen den zirkadianen Rhythmus, also quasi die innere Uhr, den Taktgeber, den der Körper hat für eben Schlaf- und Wachzustand, dass man den sozusagen am besten kalibriert, wenn man morgens eben, wie gesagt, ins Tageslicht schaut. Mhm. Also idealerweise ist es schon hell morgens, dann kann man wirklich einfach draußen, so nach draußen gehen und in den Himmel gucken. Es funktioniert auch total bei bewölktem Himmel übrigens. Das ist immer noch total hell, das unterschätzt man total. Oder wenn man eben im Winter ist, wie jetzt bei mir morgens, wenn ich zurzeit aufwache, ist es zumindest noch dunkel, dann nutze ich meine Tageslichtlampe. Die hat 10.000 Lux und vor der tue ich dann meine Zähne putzen und dann weiß mein Körper sozusagen so, ah, okay, jetzt kommt irgendwie dieses Licht und dadurch bin ich wach. Und das ist ja so ein bisschen kontraintuitiv, ne, weil du ja eigentlich denkst so, oh, ich bin überhaupt nicht richtig wach, ich mache erstmal alles total gedimmtes Licht und weil, och, ne? Aber dieses helle Licht, das ist einfach das, was der Körper braucht als quasi Marker von, der Tag beginnt jetzt. Und dementsprechend ist es so, wenn der Körper gut weiß, wann der Tag beginnt, kalibriert er sich eben dann auch sozusagen für die Nacht vor. Ne? Also die Nacht als Gegenpunkt sozusagen für den Tagesbeginn am Morgen. Und da ist was man super noch ergänzen kann, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Mhm. Das ist einer der größten Hebel für guten Schlaf. Ja, also sozusagen Licht und Schlaf. Und wenn du möchtest, kann ich zum Beispiel auch beim Bewegungsthema noch einen Punkt nennen, den ich glaube, der den größten Impact hat, der von vielen übersehen wird. Denn wenn es ums ganze Thema Bewegung und Sport geht, dann hat ja jeder sofort irgendwie die stundenlangen Sessions im Fitnessstudio vor Augen oder joggend, ne, irgendwie so, wo sowieso keiner weiß, wo die Zeit herkommen soll. Und tatsächlich ist Sport natürlich eine super Sache und hat ganz, ganz tolle Funktionen. Aber wenn ich anfangen würde, mir die Säule anzuschauen, würde ich gar nicht bei Sport anfangen, sondern ich würde anfangen bei Alltagsbewegung. ja, auch im Englischen genannt Need, ist eine Abkürzung, die eben für Alltagsbewegung steht, weil wirklich stark unterschätzt wird, zumindest von den meisten Menschen, wie viel Alltagsbewegung bringt. Und mit Alltagsbewegung meine ich tatsächlich, ne, eben irgendwie die berühmte Treppe statt den Aufzug, ja, oder, ne, vielleicht mit dem Radl ins Office fahren oder so statt mit der Bahn. Also wirklich das, was man eigentlich in den Alltag total gut integrieren kann, ohne einen großartigen Mehrzeitaufwand. Mhm. Ja. Und das ist tatsächlich was eben einen riesigen Vorteil bringt, also nicht nur für die Herz-Kreislauf-Gesundheit durch diese regelmäßige Bewegung, sondern zum Beispiel auch gegen Rückenschmerzen. Ja, also Sitting is the new smoking ist ja eins, so einer der Hauptschlagwörter, die zurzeit viel durch die Presse geht. Und das ist auch so, weil wir alle viel zu viel sitzen. Und einfach nur einmal pro Stunde aufzustehen, ja, und vielleicht sich kurz einmal so ein bisschen durchzudehnen und zu stretchen, hat einfach schon einen riesigen positiven Effekt, den einfach viele Menschen übersehen. Mhm. Und das ist tatsächlich ja was man ohne sehr viel mehr Zeitaufwand machen kann. Also was weiß ich, die Mittagspause eben gehend verbringen und vielleicht nebenher einen Wrap essen oder sowas, ja. Oder das Meeting draußen spazieren gehend zu machen. Oder jetzt, ne, vielleicht so in meinem Fall habe ich mir zu Hause eben jetzt so einen Schreibtisch gekauft, den man so hoch und runter verstellen kann, und habe mir so ein Gehband unten drunter gekauft. Die sind echt, finde ich, relativ erschwinglich. 100, 200 Euro gibt es da echt schon gute dafür. Und dann mache ich einfach sehr viele Meetings gehend am Schreibtisch. Ja? Also alles, wo man wirklich so dieses einfach ein bisschen Bewegung reinbringen kann. Das ist was, wo ich da zuerst hinschauen würde.
Ja, habe ich auch. Also ist direkt hier unter mir das Walking Pad. Ist nur bei der Podcastaufnahme ein bisschen hinderlich, wenn ich dann die ganze Zeit hier so mit meinem Kopf hin und her.
Stimmt. Und das Geräusch, ne? Also Hadi, das ist ja noch unser heiliger Gral, muss ich dir sagen. Weil Kathi und ich sind ja immer noch auf der Suche nach, wie können wir podcasten und dabei spazieren gehen, ohne dass die Nebengeräusche stören. Das wär noch eine gute Sache, wenn wir da noch eine Lösung finden.
Es ist ja auch so, dass viele Menschen Longevity mit Verzicht verbinden und was sie abschreckt. Ja, also quasi ich nicht zu viel Zucker essen, wenig Alkohol oder kein Alkohol. Wie findet man eine Balance zwischen einem langen Leben und einem guten Leben? Ja, oder was manche Menschen als gutes Leben empfinden?
Genau, wie du schon richtig sagst, handelt es sich um einen Marathon, ne, und nicht einen Sprint, was man jetzt mal 2-3 Wochen lang ganz abstinent durchhalten muss und danach wird schon wieder. Ne? Und was mich dabei am meisten stört, ist eigentlich dieses Gleichsetzen von gesundem Leben mit Entsagung oder Verzicht oder Abwesenheit von Genuss. Das ist nämlich in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich ein Leben voller Genuss und überhaupt nicht voller Entsagung, sondern total voller Lebensfreude, voller Energie, voller Ja-Sagen zum Leben. Denn was viele Menschen nicht berücksichtigen ist, dieser gesunde Lebensstil, der gibt einem so viel Power, so viel Energie, ne, so viel einfach Selbstvertrauen auch. So der erste Klimmzug, den man schafft, war bei mir zum Beispiel so, yeah, ja. Und diese Energie und diese Power, die man dadurch hat, die gibt einem ja schon einfach sozusagen sehr viel mehr Lebensfreude, Lebenslust, ne, einfach zurück, indem man einfach jeden Tag morgens aufwacht und Bäume ausreißen kann. Und das alleine, finde ich, ist für mich so ein starkes Signal von Lebensfreude, ja, und einfach so Bock haben, Sachen zu machen, dass ich nicht verstehen kann, wie es da eine Parallele zu sozusagen nicht genießen gibt. Auch, ne, wenn du dir zum Beispiel Essen vorstellst, warum ist in unserer Gesellschaft sozusagen nur die Sahnetorte oder, weiß ich nicht, der bunte Donut oder so, mit Genuss verknüpft? Warum ist es nicht Genuss, einen komplett bunten Teller voller frischem Gemüse vor sich zu haben, wo man sich noch irgendwie ein total hochwertiges, schönes Öl drauf gemacht hat und ganz viele verschiedene Gewürze und Kräuter? Und na, das ist doch einfach ein absoluter Hochgenuss, nicht nur optisch, sondern eben auch, wenn man sich die Gemüsesachen drauf macht, die einem schmecken, eben auch, ne, für den Gaumen. Und dementsprechend kann ich dieses Narrativ von, das ist nur Verzicht, nicht so ganz nachvollziehen. Auch vor allem deswegen nicht, weil es ja nicht bedeutet, dass du nie wieder jetzt deinen, ich sag jetzt einfach mal Donut, ja, essen kannst, den du so sehr liebst. Das heißt es ja überhaupt nicht, ja. Es ist ja genau da, kommen wir wieder auf den Punkt zurück, den du vorher erwähnt hattest, ne? Es ist ja 80-20. Einfach solange du den Hauptteil deiner Entscheidungen des Tages gesund triffst, kannst du natürlich auch mal einen Donut essen oder was auch immer. Und da gibt's ja bei Kathi und mir sogar einen extra Hack dafür, der Eat the Eclair Hack, weil was für andere Menschen der Donut ist, für Kathi und mich das Pistazien-Eclair. Und ja, dementsprechend, wenn wir das dann essen, ist es so viel mehr Genuss, weil einfach jeder Bissen so von diesem starken Süßen, ne, was du sonst eigentlich gar nicht isst, so viel mehr kickt, sage ich jetzt mal. Ja, dass einfach auch dann, wenn du was Ungesundes ist, es einfach so viel Freude und Genuss ist, so viel mehr, als du normalerweise hättest, wenn es eben quasi zu deinem normalen Tag mit dazu gehört.
Kann ich bestätigen, das ist so. Ab und zu mal esse ich einen halben Donut, weil irgendwie das schlechte Gewissen immer noch da ist. Aber ich entsage nicht von Schokolade, weil ich liebe Schokolade. Und ich sage mir, solange ich es bewusst mache und einen hohen Kakaoanteil in der Schokolade drin ist, ist das alles gar nicht so schlimm.
Aber Hadi, vielleicht noch kurz einen Satz dazu. Tatsächlich ist es ja so, wenn ich zum Beispiel eben diesen Eclair esse, bei mir ist wirklich 0,0% schlechtes Gewissen dabei. Ja, bei mir ist es wirklich so, nee, das ist jetzt total okay, dein Körper kann total damit umgehen, ja, der wird jetzt auch mit dem Blutzuckerspike klarkommen, der kommt mit der Kalorienmenge klar, weil es einfach nicht, es ist kein Problem für meinen Körper, weil in den allermeisten Fällen ernähre ich mich eben anders und natürlich muss man da auch ein bisschen aufpassen, weil es natürlich auch abrutschen kann, ne? Eben in eine Orthorexie einfach, dass man wirklich gar nicht mehr genießen kann, wenn man eben auch mal was nicht Gesundes isst. Und da empfehlen wir ja immer, darauf zu achten, dass man zum Beispiel einen Longevity-Buddy hat. Also jemanden, mit dem man vielleicht sich gemeinsam auf die Longevity-Reise begibt und der oder die dann vielleicht auch mal so ein bisschen korrigierend eingreifen kann, wenn man das Gefühl hat, dass vielleicht auch jemand übertreibt. Ja, weil das muss man auch nicht auf der anderen Seite.
Wir haben es eingangs schon besprochen, dass Longevity-Routinen auf Social Media besonders immer sehr perfekt aussehen. Aber viele davon für die meisten Menschen mit Job, Familie und dem Stress, der damit verbunden ist, eigentlich nicht realistisch sind. Wenn jetzt jemand nur 10 Minuten Zeit am Tag hat, die er in seine Gesundheit oder ihre Gesundheit investieren kann, was würdest du empfehlen?
Ja, also tatsächlich gibt es ja dieses Sprichwort, ich kenne es tatsächlich von dem Sportwissenschaftler Andy Galpin, ich weiß aber gar nicht, ob es auch auf ihn zurückgeht, aber das Sprichwort heißt No Solutions, Only Trade-Offs. Ja, also das heißt, es gibt quasi keine Lösungen, alles ist Kompromiss. Ja, und so ist es auch, weil wir leben nicht im perfekten Lalalululand, ja, sondern wir leben in einem realen Leben und da müssen wir irgendwie gucken, wie kriegen wir es so gut wie möglich hin, aber es ist auch total okay, wenn es mal nicht so ist, ja. Und diese 10 Minuten pro Tag, wir haben übrigens eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht, was man zum Beispiel in 10 Minuten am Morgen machen könnte, die könnte man sich auch anhören, wenn man das wollen würde. Aber die 10 Minuten am Tag würde ich, glaube ich, ein bisschen splitten. Also ich würde sie nicht jeden Tag gleich ablaufen lassen, sondern ein bisschen unterschiedlich. Ich würde wahrscheinlich die 10 Minuten pro Tag so zur einen Hälfte auf Ernährung und zur anderen Hälfte auf Bewegung shiften. Ja. Einfach, weil man da schon auch in 10 Minuten viel machen kann. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich ganz am Anfang meiner Longevity-Reise, das war vor 8 Jahren, als ich mit einem Burnout diagnostiziert bei meinem damaligen Arbeitgeber ausgeschieden bin, weil ich einfach genau 0% in mich und meine körperlichen und geistigen Ressourcen investiert habe, sondern eben für den Job gelebt habe und für meine Kinder und sonst gab es nichts. Und als ich wieder zurückkam aus dem Burnout, war eine der Sachen, die ich als erstes angefangen habe, daher passt es mit den 10 Minuten gut, eine 10 Minuten morgen Sportroutine. Und Sport war in dem Fall schon sozusagen recht großzügig gewähltes Wort, ja, weil die 10 Minuten tatsächlich waren Yoga auf einer Yogamatte und zwar überhaupt kein bisschen schweißtreibend, sondern einfach im Grunde war es mehr ein Stretching. Aber dadurch, dass ich das eben jeden Tag 10 Minuten gemacht habe, habe ich damit ohne es damals zu wissen, weil ich kannte mich mit der Wissenschaft von Habits noch gar nicht aus, aber ich habe eine gesunde Routine etabliert. Eine gesunde Routine, die für mich total einfach zu etablieren war, weil es kein Problem war, das jeden Morgen 10 Minuten zu machen. Das war nicht so, dass ich am Ende von den 10 Minuten so komplett erschöpft war und überhaupt nicht mehr konnte oder so, ne? Sondern diese 10 Minuten waren total sinnvoll, dass ich einmal die Routine implementiert habe und dann darauf später immer weiter aufbauen konnte. Ja, weil einfach sozusagen von einer Woche auf den anderen bin ich auf einmal Athletin geworden. Auch begleitet durch ein Mantra, I am an athlete, war damals ein Mantra, was mir geholfen hat, eben diese 10 Minuten Routine durchzuhalten, weil wer definiert schon, was ein Athlete ist? Ja, für mich war es eben 10 Minuten leichtes Yoga. Und das ist tatsächlich auch was, was ich Menschen empfehlen würde, wenn sie sagen, sie haben nur 10 Minuten am Tag. Ja, dann nimm dir vielleicht eben wirklich die 10 Minuten pro Tag dafür oder 3-mal die Woche und mach die 10 Minuten nur einen ganz leichten Sport. Es geht da noch überhaupt eigentlich um gar nicht darum, was du damit erreichst mit den 10 Minuten, sondern es geht nur darum, eine gesunde Routine zu implementieren. Das ist leichter, wenn du das jeden Tag machst, ja, weil das einfach dann sozusagen nicht das Debating gibt in deinem Kopf, so mache ich es jetzt heute oder nicht. Aber wenn nicht, ist auch total okay, machst es halt nur 3-mal. Und die anderen Male, die nutzt du vielleicht für Meal Prep. Ja, die Minuten nutzt du, um am Sonntag beispielsweise das Gemüse vorzuschnibbeln für die Woche. Oder du nutzt es, um bei deinem Lebensmittelhändler vorgeschnittenes Tiefkühlgemüse zu kaufen, was du in deinem Tiefkühlschrank legst. Ja? Und wenn du da schaffst, dadurch mehr Gemüse und vielleicht auch mehr Gemüsevarianz in dein Leben zu bekommen, hast du da auf jeden Fall schon einen richtig guten Hebel. Ich habe jetzt die 10 Minuten bewusst auf die 2 Sachen verteilt. Eigentlich könnte man aber auch argumentieren, dass man sagen soll, ist, wenn du nicht ausreichend schläfst, machst du erstmal gar keinen Sport und gar nichts mit Ernährung, sondern steckst die 10 Minuten pro Tag eigentlich nur in länger schlafen. Ja, also das ist gerade so für die Eltern mit kleinen Kindern meistens so der Tipp Nummer 1, wo die eigentlich schon alles machen wollen. Oh Gott, ich muss doch 3-mal die Woche HIIT-Training machen und so. Nee, du nutzt eigentlich deine 10 Minuten nur mal, um Mittagsschlaf zu machen oder so. Ja, also es hängt wirklich sehr auch von der individuellen Situation ab.
Ja, also kann ich alles zu 100% unterschreiben. Es ist ja auch so, ich glaube, Nils Behrens hat das gesagt, jeden Tag eine Liegestütze und das nicht zu verhandeln. Und wenn du schon am Boden bist, dann machst du vielleicht auch mal 2 oder 3.
Genau, wobei man dazu sagen muss, viele Menschen können auch noch gar nicht direkt eine Liegestütze. Ja. Ne? Und dass es für Menschen dann auch vielleicht frustrierend sein kann, ja, wenn dann jemand sagt, du mach doch nur eine Liegestütze pro Tag und die sich fragen so, hä, how?
Ja, das kann ja auch eine Kniebeuge sein. Es ist genau. ein anderes Beispiel. Das Stretching ist gut. Ja, weil das entspannt dich, ja, und bestimmt hat es in deiner besonderen Situation viel mehr geholfen als jetzt irgendwie eine harte sportliche Aktivität. Von daher ist es super Tipp. Jetzt, ich bin großer Fan von Gadgets und von Tracking. Ja, und habe quasi zu jedem Zeitpunkt irgendwie 3 Sensoren an meinem Körper, manchmal sind es 4 oder 5, weil ich liebe Daten.
4 oder 5?
Ja.
Okay. Gut.
Und was nutzt du? Und wie sinnvoll findest du das?
Ich finde Tracking total sinnvoll und ich nutze das auch sehr enthusiastisch, solange es nicht quasi die Herrschaft über dich übernimmt. Ja, und ich weiß auf jeden Fall bei mir, dass ich eine Tendenz dazu habe. Und das muss man, glaube ich, jeder für sich ein bisschen rausfinden, wie offen ist man dafür. Ja, weil das Tracking soll ja nicht dazu führen, dass man nicht mehr seinen eigenen Körper versteht und nicht mehr auf ihn hören kann und total angewiesen ist auf irgendein technisches Device. Aber das jetzt mal außen vor, finde ich, ist es total sinnvoll und ich finde es auch hochspannend, über den eigenen Körper Daten zu sammeln, um dann zu schauen, so wo gibt's vielleicht noch Bereiche, wo mein Körper einfach gerade nicht so happy ist, wo ich noch mehr rein investieren muss. Zeit meistens. Oder vielleicht auch ein bisschen Geld. Und bei mir hat es angefangen mit der Apple Watch und ist auch nach wie vor noch wirklich für mich unverzichtbares Gadget, weil ich einfach durch die Möglichkeit des Displays eben super darauf Trainings tracken kann und auch gucken kann, du hast sie auch an, und eben auch darauf gucken kann, ob ich in der richtigen Herzfrequenz trainiere. Solange man alle Notifications ausstellt, die man so auf der Watch kriegen kann, weil das, finde ich, ist was furchtbar ablenkt und was ich auf jeden Fall nicht mache, finde ich sie ein super Tool. Das Einzige, was ich an Notifications auf der Watch eben noch habe, ist diese einmal pro Stunde Aufstehen-Notification, die ja bei der Apple Watch voreingestellt ist. Und die finde ich auch super sinnvoll. Ja,
absolut.
So viel zum Thema Alltagsbewegung. Und dann habe ich aber irgendwann vor 2 Jahren, glaube ich, mir den Oura-Ring noch dazu gekauft. der ja kommt vom Schlaftracking und da ist er eben auch wirklich exzellent drin, aber jetzt eben auch in verschiedene andere Bereiche reingeht. Was ich zum Beispiel spannend finde, ist das ganze Thema Stress-Tracking. Das gibt es ja dort jetzt auch drin und zeigt einem immer so ein bisschen an, auch so kumulativ, ja, nicht nur quasi jetzt gerade heute am Tag, wie sehr gestresst war ich, sondern auch über die letzte Zeit. So, ja, kommst du da irgendwie in ein Defizit im Sinne von, baust du jetzt gerade sehr viele Stressstunden auf und müsstest da eigentlich mal ein bisschen dagegen gehen. Ich liebe den Oura Ring sehr, weil er für mich nicht so streng ist wie die Apple Watch. Ja, die Apple Watch ist ja sozusagen, egal wie gut oder schlecht sie am Tag geht, sie fordert dich immer auf, sozusagen diese Ringe zu schließen. So heißt es ja bei Apple, ne? Ja. Zum Beispiel Bewegungsring oder Kalorienring oder so. Während der Oura Ring da einfach aus meiner Sicht smarter ist, weil er ja eben erhebt, wie gut hast du in der Nacht geschlafen? Gibt es irgendwelche Faktoren, wie zum Beispiel eine erhöhte Körpertemperatur, die dich heute weniger leistungsfähig machen und dann dein Kalorienziel eben darauf basierend ausgeben? Und das finde ich daher ja, einfach ein bisschen freundlicher, ja, etwas, ja, ich habe sozusagen ein wärmeres emotionales Verhältnis, könnte man glaube ich sagen, zu meinem Oura Ring, weil der auch ein bisschen auf mich aufpasst. Ja, der pusht mich nicht blind, sondern sagt mir vielleicht im richtigen Moment auch mal, hey Christine, heute mal echt kein Cardio-Training, weil die Nacht war richtig scheiße und deine Körpertemperatur ist leicht erhöht.
Ja, also ich bin großer Fan von Whoop, muss ich sagen. Ich trage seit knapp 4 Jahren ununterbrochen am Handgelenk und so sieht es auch unter dem Whoop-Band aus.
Ja, da ist man dann so blass drunter, ne?
Da ist man sehr blass drunter, weil es genau das für mich macht. Also kein Screen, der mich ablenkt, misst aber wirklich sehr gut die Regeneration, Stress, Schlaf. Und bin sehr, sehr glücklich damit. Der Oura Ring passt für mich nicht, weil ich gerne schwere Gewichte hebe. Und da komme ich schon mit meinem dünnen Ehering in Schwierigkeiten, weil es dann zu sehr am Finger klemmt.
Ah, das ist interessant, weil ich mache das ja auch und mich stört's gar nicht.
Ja.
Also ich habe ihn trotzdem, ich habe immer so Handschuhe an drüber.
Okay, das habe ich nicht. Vielleicht ist das der Trick. Vielleicht ist das der Trick, ist ein guter Hinweis.
Ja,
ja. Aber ich glaube, wir sind uns einig. Man darf sich nicht kirre machen lassen durch die Daten. Und wenn man sich gut fühlt und mein Whoop sagt mir, das hast du heute aber schlecht geschlafen, fühle ich mich weiterhin gut.
Genau, weil das ist total überwiegt, wie du dich fühlst und nicht, was dein Armband sagt.
Genau. Aber ich kenne keinen, der eine Apple Watch hat, der nicht einmal an einem Abend, um seinen Ring zu schließen, um den Esstisch mal gelaufen ist.
Ja, genau. Vor allem am Anfang, ne?
Ja, aber es funktioniert.
Irgendwann also wird man resistenter.
Genau, also die Bewegungsmotivation ist auf jeden Fall da.
Das stimmt.
Jetzt ist ja so, dass ich das Gefühl habe, dass immer mehr Menschen quasi Longevity müde sind, ja, weil das Thema und auch das Wort echt überfrachtet ist und teilweise inflationär benutzt wird und die sich sagen, diese ganze Gesundheitsoptimierung kann mich jetzt mal, ich will einfach nur meine Ruhe haben. Siehst du das auch?
Ja, das sehe ich auch und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, weil unsere Gesellschaft, glaube ich, total dringend eben diese Longevity-Bemühungen braucht. Gerade in der alternden Gesellschaft können wir uns gar nicht leisten, dass Menschen sich abwenden von, ich sag mal, Prävention, ne? Also oder Longevity, wie du es auch immer nennen willst. Ich finde, die beiden sind nicht ganz synonym, aber zumindest verstehen es Menschen häufig so. Wir brauchen total diesen Push in Richtung Longevity, einfach weil sich unsere gesetzliche Krankenkasse hat ja jetzt schon, ich glaube in 24 waren es irgendwie 5 Milliarden Verlust gemacht, ja. Und wenn die Gesellschaft weiter altert, kann sich das System das einfach überhaupt nicht leisten. Deswegen brauchen wir unbedingt diese gesunden Bewegungen und ist es tatsächlich was wir eigentlich eher positiv betrachten, dass eben Longevity so ein Riesentrend obviously immer noch ist. Also unser Podcast zum Beispiel wächst immer noch total stark und Menschen finden uns und irgendwie haben Bock, mehr darüber zu erfahren, wie sie eben mit wenig Zeit und wenig Geld trotzdem Longevity in ihr Leben kriegen. Und auf der anderen Seite ist genauso, wie du sagst, ja, ich finde, man hat jetzt auch so in den letzten Monaten, wenn man so ein bisschen popkulturell mal gefolgt ist, auch immer wieder häufiger gesehen, dass solche Up-and-Coming-Stars auf einmal auf dem Laufsteg irgendwie mit der Rauchen mit einer Zigarette gefilmt wurden, ja, oder ne, so dieser Messy Girl Trend, der in die Richtung geht, so hey, vielleicht ist doch irgendwie Alkohol doch nicht so schlimm und ich rauche und bin stolz drauf und so. Und ja, mal ist es natürlich, da sind wir wieder bei 80-20, total, ne, okay, wobei Rauchen eigentlich auch immer eine schlechte Idee ist, aber ne, aber ich beobachte das schon eben, was du beschreibst, dass es da eine gewisse Müdigkeit gibt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Menschen, die wirklich mal eine Zeit lang diesen Longevity-Lifestyle ausprobiert haben, sich einfach so viel geiler fühlen. Hm. Ich glaube, das ist doch was, das willst du nicht mehr aufgeben. Wenn du einmal, ich sage jetzt mal ketzerisch, Blut geleckt hast, ja, du willst doch nicht wieder zurückgehen zu dieser Person, die ne, irgendwie in Heißhungerattacken hat, nachts nicht gut geschlafen hat, deswegen komplett müde ist und mittags im Meetings irgendwie sich konzentrieren muss, nicht einzuschlafen, ja, du bist einfach ne, irgendwie nicht mehr so beweglich, weil du keinen Sport mehr machst und so. Das ist doch nicht wirklich eine Alternative. Ja. Auf der anderen Seite habe ich ja auch schon gesagt, wir brauchen die Sachen auch nicht übertreiben. Es ist ein Marathon und wir müssen es durchziehen. Deswegen ist es natürlich auch mal okay, fünfe gerade sein zu lassen und mal ein Glas Rotwein zu trinken mit Freunden am Abendessen. Das wird jetzt auf jeden Fall dich nicht umbringen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also es ist genauso wie der Donut oder das Eclair. Der Zucker mal bringt einen nicht um und macht auch nichts, wenn man eine entsprechende metabolische Flexibilität hat, die man ja dann hat, wenn man sich überwiegend ausgewogen ernährt. Und genauso ist es auch mit dem Wein. Ich bin bekennender Weintrinker. Ich habe das auch mal im Buch geschrieben. Ich werde niemals nie auf den Wein verzichten. Aber in Maßen, ja, und nicht täglich.
Genau.
Wir haben schon viele Longevity-Wahrheiten besprochen, aber gibt's eine ehrliche Longevity-Wahrheit, die dir einfällt, die niemand hören möchte?
Eine Longevity-Wahrheit, die niemand hören möchte. Gott, ich finde, es gibt sehr viele Longevity-Wahrheiten, ja, die Leute nicht hören möchten. Aber vielleicht eine, die vor der Leute unserer Erfahrung nach am meisten Angst haben vor der Antwort auf die Frage, ist die Frage von, muss ich jetzt aufhören, Kaffee zu trinken? Das ist auf jeden Fall so, die Leute trauen sich diese Frage kaum zu stellen, weil sie Angst haben, dass das eine dieser Wahrheiten ist, die sie jetzt gleich erschlägt, dass sie jetzt auf ihren Kaffee verzichten müssen. Und da ist auf jeden Fall vielleicht sozusagen eher positiv formuliert, ja, absolut grünes Licht. Ja, Kaffee ist ja ein super gesundes Getränk. Auf der einen Seite durch das Koffein, was enthalten ist, hat ganz viele Vorteile für Gehirngesundheit, aber natürlich auch für Fokus und Energie. Und auf der anderen Seite aber eben diese pflanzlichen Wirkstoffe, die drin sind, wirken ja als Antioxidantien und sind ganz, ganz toll für die Herz-Kreislauf-Gesundheit zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall was, wo Leute erst dolle Angst haben und dann ganz beruhigt sind und wir sagen, nee, trink mal deine 2 bis 3 Tassen Kaffee auf jeden Fall weiter, nur halt dann nachmittags irgendwann nicht mehr mit Koffein, weil sonst der Schlaf gestört wird.
Genau, und du sagst, das ist auch das wieder in Moderation, also nicht die 6 bis 10 Tassen, die manche Menschen trinken, die ich früher auch getrunken habe. Ich habe große Becher und die habe ich mir mehrfach am Tag voll gemacht und auch bis in den Abend.
Ja, das und wenn ist dann viel Koffein.
Ganz genau, ist dann ein bisschen zu viel Koffein, das macht den Schlaf ein bisschen kaputt. Aber wenn man das wirklich in Moderation macht und das wirklich bis auf den Mittag irgendwie begrenzt, hat man, glaube ich, eine ganz gute, ausgewogene Einstellung zum Kaffee.
Auf jeden Fall. Und es gibt so tolle koffeinfreien Alternativen. Ja. Also da finde ich, kann man ja auch immer noch einfach bis super spät trotzdem weiter Kaffee trinken.
Ja. Wo würdest du eine Grenze ziehen zwischen quasi längerem gesünder Leben, weil ich mag diesen Longevity-Begriff nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der wirklich so sehr überdehnt ist. Deshalb versuche ich immer von einem längerem gesünderen Leben zu sprechen. Und Biohacking.
Ja, also wir benutzen das Wort in unserem Podcast Biohacking gar nicht. Ja, also es ist einfach ein Nichtwort, weil es zumindest von großen Teilen der deutschen Bevölkerung verbunden wird mit dem, was es tatsächlich ja eigentlich auch ist, ne? Irgendwie Testen von häufig sehr teuren Anwendungen oder Supplements, die noch nicht final bewiesen sind, dass sie wirklich was bringen. Ja. Und da hat ja jeder auch ein unterschiedliches Risikoempfinden, was man testen möchte und was nicht. Und who am I to say, was du jetzt testen sollst oder was nicht? Mhm. Ich bin ja total fein, jeder das, was er will. Aber das, was halt wirklich was bringt, wo wir wirklich genau wissen, dass es dein Leben verlängert, sind eben nicht diese typischen Biohacking-Anwendungen von, weiß ich nicht, da gibt es ja Blutplasma-Austausch mit jüngeren Menschen und so, ne? Das kann man alles mal machen und scheint ja auch, ne, irgendwie zumindest gewisse Vorteile zu geben davon. Aber das ist auf jeden Fall nicht das, wo man mit anfangen sollte. Und dementsprechend ist es für uns so, dass wir diesen Begriff gar nicht verwenden, auch weil es tatsächlich Leute eher abschreckt, zum Thema Longevity zu finden, weil sie eben Sorge davor haben, dass es vielleicht auch ein bisschen zu technisch ist, sie es dann vielleicht gar nicht richtig verstehen, worum es eigentlich geht, sich das nicht leisten können und so weiter. Daher ist für mich wirklich Biohacking und ein Longevity-Lifestyle sind Sachen, da gibt es vielleicht kleine Überschneidungsmengen, aber die sind wirklich eher klein.
Ja, also ich glaube, es kommt auf die Definition drauf an, weil dein Beispiel mit der Tageslichtlampe, die ich übrigens auch habe, kann schon als Biohacking zählen, genauso wie Rotlichtlampen, genauso wie Sauna, wie Eisbaden, die ja, das sind ja keine teuren und experimentellen Geschichten, sondern da gibt es ja auch gute Evidenz für. Und ich glaube, das ist die Frage, wie definiert man Biohacking, wo fängt es an und wo hört es auf?
Ja, absolut. Das ist ja überhaupt in dem ganzen Feld ein Problem, ne? Dass es oft keine klaren Definitionen gibt, weil auch Longevity als Begriff ist ja, versteht irgendwie jeder so ein bisschen was anderes drunter. Wir definieren Biohacking tatsächlich oft wirklich über das, was ich gesagt habe, also irgendwie Anwendungen, wo es einfach noch nicht final bewiesen ist, dass die Sinn machen. Und das ist ja tatsächlich bei Sauna anders. Da gibt es ja einfach ganz klare Benefits von finnischer Sauna. Das ist ja überhaupt nicht experimentell, sondern macht einfach auf jeder Ebene Sinn, ja. Daher wäre das jetzt für uns, hätten wir das nicht als Biohacking definiert, aber du hast total recht, das sehen andere Menschen anders.
Ich erspare uns jetzt die Diskussion um Supplemente, ja, weil es wirklich ein sehr, sehr weites Thema ist. Also ich sage immer, es gibt so ein paar Basics, die mit denen kann man kaum was falsch machen. Vitamin D3, K2, Omega-3, also Fischöl oder Öl aus Algen und Magnesium.
Ich würde noch Kreatin ergänzen. Ja. Das ist ja eins der am besten erforschten Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist ein Produkt, was eigentlich ja so ein bisschen aus der Bodybuilder-Ecke kommt. Dort ist es schon sehr, sehr lange total gang und gäbe. Und es ist tatsächlich eben nachgewiesen, dass es bei bestimmten Arten von Krafttraining dazu führt, dass sich Muskeln besser regenerieren können und dadurch auch sich schneller sozusagen neu bilden können, also wachsen können. Ja, und das ist was ich schon seit einigen Jahren nehme, wo ich aber jetzt tatsächlich dazu übergegangen bin, meine Dosis deutlich zu erhöhen, weil es zumindest erste Anfangsverdachtsstudien gibt, dass das tatsächlich auch für das Thema Gehirngesundheit eine Rolle spielen könnte. Wie gesagt, das ist noch nicht final bewiesen. Das sind erste Anfangsverdachtsstudien. Aber die Downside ist eben relativ niedrig von einer höheren Kreatindosis, auch weil es ehrlich gesagt total günstig ist. Ja, das gibt es ja wirklich total gut verfügbar, einfach für wenig Geld. Und dementsprechend habe ich da meine Menge erhöht und finde, das ist tatsächlich was, gerade so für Menschen ab der Lebensmitte, auch für gerade für Frauen, die dann so in Richtung Menopause gehen, wo wir ja wissen, dass das ganze Thema Knochengesundheit total relevant ist. Und ein gesunder Knochen, der kann eben gefördert werden durch Krafttraining, durch starke Muskeln. Und die wiederum werden durchs Kreatin gefördert. Also dementsprechend ist es was ich spätestens ab dann empfehlen würde für eine Supplementierung.
Unbedingt.
Und das zweite andere, was ich noch ergänzen würde, wäre eben Proteinpulver. Sofern es nicht tausend und einen komischen Zusatzstoff und Zucker und weiß ich nicht was alles enthält, also von einem hochwertigen Anbieter, weil es einfach total essentiell ist, dass wir eben ausreichend Protein zu uns nehmen, wenn wir Krafttraining machen, um einfach das Muskelwachstum zu fördern. Und da ist es zumindest für die meisten Menschen, die ich kenne, schwierig, auf die Proteinmengen zu kommen in jeder Mahlzeit. Und dementsprechend kann da ab und zu mal ein Proteinshake wirklich auch eine gute Option sein.
Ja, absolut. Würde ich auch zu 100% unterschreiben. Bedingt aber auch, und das finde ich, sage ich auch jedem, es gibt keinen Menschen, der nicht vom Krafttraining profitiert. Also das ist wirklich die Bewegungsempfehlung, die ich immer ausspreche. Zweimal die Woche idealerweise. Wer Spaß dran hat und noch mehr Zeit findet, gerne auch dreimal die Woche Krafttraining zu machen, weil das ist für viele, viele Sachen gut. Auch das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Deshalb komme ich zu meiner letzten Frage. Welche drei Tipps hast du für unsere Hörer oder Zuschauer?
Welche drei Tipps? Also, ich würde immer zuerst mal anfangen mit dem Thema Schlaf. Ja, also ich habe ja vorher schon beleuchtet, welche vier Säulen es von Longevity gibt. Aber wenn ich irgendwo anfangen würde, unabhängig davon, wie die persönliche Situation der Person ist, würde ich wirklich einfach erstmal drauf gucken, schaffst du es, 7 bis 8 Stunden zu schlafen, und zwar so, dass du dich am nächsten Morgen ausgeschlafen fühlst und fit und sozusagen ready for the day. Weil natürlich findet man zu jeder der vier Säulen Vertreter aus der Wissenschaft, die sagen, nee, diese Säule ist viel wichtiger als alle anderen Säulen. Ja, uns erscheint es aber tatsächlich so, dass eben Schlaf wirklich so eine Basisding ist. Weil wenn du die ganze Zeit müde bist, hast du einfach auch weniger Energie, Sport zu machen oder dich, ne, bist eher dazu verleitet, Heißhungerattacken zu bekommen und dann doch irgendwie zuckerreiche Nahrungsmittel zu dir zu nehmen. Also würde ich auf jeden Fall erstmal jedem empfehlen, guck zuerst auf deinen Schlaf und schau da, dass du eben regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett gehst, in 80% der Nächte. Ja, so, wenn du mal zur Party gehst, ist es auch kein Problem. Das würde ich empfehlen, da zuerst hinzuschauen. Genau, und dann, wenn ich noch zwei Tipps frei habe, ich sag mal, wir haben gerade ja eigentlich schon drüber gesprochen, deswegen würde ich mal zwei Tipps zusammenfassen zu einem, nämlich ausreichend Protein und Krafttraining. Ja, also so 1 bis 2 bis 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das ist eben so im Fall einer, weiß nicht, 60, 70 Kilo schweren Frau sind das so 30 Gramm pro Hauptmahlzeit, dass man sich da wirklich so rausschreibt, was sind 30 Gramm Proteinportionen, die ich mag, und da wirklich darauf achtet, dass man die einfach immer einbaut. Und dann hast du ja selber schon gesagt, 2-3 Mal die Woche Krafttraining zu machen. Absolut wichtig für so viele Faktoren. Und da ich diese beiden jetzt ganz großzügig zu einer zusammengefasst habe, habe ich jetzt vielleicht noch kurz eine Minute für das dritte, weil über die Säule haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Und zwar ist es das Thema emotionale Gesundheit. Mhm. Und da es mir persönlich aufgrund meines Burnouts ein sehr großes Anliegen ist, dass wir darüber mehr sprechen, wollte ich tatsächlich noch ein Thema mitbringen, was da oft übersehen wird. Und zwar sind das die sogenannten Acts of Kindness.
Ja.
Also quasi die kleinen Sachen, die man so wie man freundlich sein kann im Alltag. Da gibt es nämlich tatsächlich eine Studie, die gezeigt hat, dass wenn Menschen regelmäßig so kleine Acts of Kindness machen, also damit ist zum Beispiel gemeint, jemanden, den man nicht kennt auf der Straße, der einem entgegenkommt, einfach anzulächeln. Ja, oder vielleicht jemandem mal einen Kaffee auszugeben oder die Tür aufzuhalten oder vielleicht mit dem Gepäckstück zu helfen am Bahnhof oder so. Dass Menschen, die das machen, haben deutlich niedrigere Stress- und Entzündungsmarker. Ja, und das ist wiederum eine harte Währung sozusagen für bessere Gesundheit. Ja, weil wir haben alle zu viel Stress. Und wenn es was gibt, was sozusagen so einfach und sich so gut anfühlt, ja, und so, ja, wirklich low cost bis no cost ist, ist es doch wirklich ein absoluter, ja, man nennt ja immer No-Brainer, ja, also sowas zu machen. Daher würde ich denken, so mal, weiß nicht, sich 4 Wochen vielleicht die Challenge zu nehmen und jeden Tag eine mini kleine Sache zu machen, die dir selber quasi erstmal nichts bringt, aber die für andere Menschen oftmals einen großen Unterschied macht.
Super, super Tipp. Es ist auch in Studien bewiesen worden, dass wenn du so ein random act of kindness machst und jemand irgendwie über die Straße hilfst oder wenn irgendwas runtergefallen ist, aufhebst und Leute dich dabei beobachten, haben die denn genauso einen gleichen Glückshormons-Ausschüttungsevent wie die Person, die es am Ende gemacht hat oder die es empfängt.
Ist quasi ansteckend.
Es ist quasi ansteckend im positiven Sinne. Und die Schwelle, dass sie dann ein Random Act of Kindness machen, sinkt dramatisch, sodass sich das wirklich wie so eine Lawine vorzieht. Und das ist ein super, super Tipp. Bin ich dir sehr dankbar für diesen letzten Tipp, der wirklich grandios ist.
Sehr gerne.
Christine, ich danke dir sehr für deine Zeit. Finde das, was du mit Kathi machst, wirklich wichtig, weil ihr beleuchtet diesen Lifestyle auf Longevity nicht aus einer medizinischen Sicht, weil ihr keine Ärzte seid, sondern eher aus der praktikablen Sicht. Also was funktioniert denn wirklich? Was ist praktisch umsetzbar in einem normalen Alltag und nicht, wenn ich irgendwie unendlich viel Zeit und Geld habe, mich zu Tode zu optimieren. Von daher finde ich das ganz toll und macht bitte weiter.
Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Die Fakten der Folge.
Die meisten Menschen scheitern nicht daran, dass sie nicht wissen, was gesund ist, sondern daran, es in ihren Alltag zu integrieren. Kleine, realistische Schritte sind oft wirksamer als große Pläne. Schlaf, Bewegung, Ernährung und Stressmanagement haben den größten Einfluss, oft mehr als eure Gadgets oder Supplements. Longevity funktioniert auch ohne Perfektion, denn ein gesundes Leben muss sich in deinen Alltag einfügen. Wer versucht, alles perfekt zu machen, hält es meist nicht langfristig durch.
Random Reminder.
Random Reminder, dein Gehirn erkennt keine echten von gedachten Gefahren. Dein Gehirn unterscheidet nicht immer klar zwischen realen und vorgestellten Bedrohungen. Wenn du intensiv grübelst oder dir Sorgen machst, reagiert dein Körper oft so, als wäre die Situation tatsächlich gefährlich. Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin steigen an, Herzfrequenz und Anspannung nehmen zu
ganz ohne äußeren Auslöser. Deshalb fühlt sich reines Denken manchmal so körperlich an. Also mein Random Reminder heute, nicht jeder Gedanke ist eine reale Gefahr. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.